Jak war. Die nächste Reise nach Curaçao stand an. Mit 10 Kurieren und 300.000 Dollar Cash. Werner und ich hatten jeweils die Hälfte davon in unserem Handgepäck. Nach 12 Stunden Flug waren wir am Ziel. Nach dem Einchecken verließ ich mein Hotel und rief aus einer Telefonzelle meine Lieferanten an. Anschließend wählte ich die Nummer, die Alberto mir gegeben hatte. Ein Mann meldete sich, der fast perfektes Deutsch sprach. Ich sagte, mein Name sei Rinaldo, aber meine Freunde nennten mich auch Gordo, woraufhin er mich um meine Telefonnummer und Adresse bat. Man werde noch heute zurückrufen. Ein paar Stunden später meldete sich ein Reisebüro am Zimmertelefon, um mir mitzuteilen, dass mein Flug nach Bogotá bestätigt sei. Morgen kämen die Reiseunterlagen. Ich solle bitte um 13 Uhr in meinem Hotelzimmer sein. Am nächsten Tag standen zur verabredeten Zeit eine etwa 25-jährige Frau und ein Mann um die 30 in meiner Tür. »Señor Rinaldo?« Sie brachten mir Tickets und einige Papiere. Abflug nach Bogotá am folgenden Tag um 19 Uhr. Ein Luxushotel sei reserviert. Einen Tag später bringe mich ein Privatflieger zu einem Ort, dessen Namen ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. Von dort gehe es mit einem Jeep zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten. Frage: Ist es nicht unklug, einen kolumbianischen Einreisestempel in meinem Pass zu haben? Antwort: Es wird keinen Stempel geben. Schöner Flug, schöne Landung in Bogotá. Noch bevor ich mich bei der Passkontrolle in die Schlange einreihen konnte, wurde ich von hinten angesprochen. »Señor Rinaldo? Señor Rinaldo, momento!« Ich drehte mich um und sah zu meiner Überraschung den Mann, der mir gestern die Reiseunterlagen gebracht hatte. Ein hochdekorierter kolumbianischer Zöllner gab zwei mit Maschinenpistolen bewaffneten Soldaten ein Zeichen, worauf sie direkt auf mich zukamen, der hochdekorierte ebenso. Er reichte mir die Hand. »Señor Rinaldo, ich werde Sie nun durch den Diplomatenausgang geleiten. Sie sind hier völlig sicher. Ihr Wagen wartet vor dem Gebäude.« Der Geleitschutz führte mich durch Türen und Gänge an salutierenden Kontrollposten vorbei ins Freie. Mein Gepäck wurde von einem der Soldaten getragen. Am Jeep empfing mich ein fast unterwürfiger Fahrer. Er brachte mich in ein 5-Sterne-Hotel im Zentrum Bogotas. Hier war eine Suite in der obersten Etage für mich reserviert. Ich hielt mich nicht mehr lange wach. Der Temperaturwechsel zwischen Karibik und Anden und die dünne Luft blockierten meine Energien. Ich träumte von einem Klingeln an der Tür. Als ich erwachte, klingelte es weiter. Es war mein Fahrer mit einem Kellner im Gefolge, der einen Buffetwagen mit Frühstück ins Zimmer rollte. Grinsend erklärte mir der Fahrer, ich müsse in einer Stunde am Flughafen sein. Es war 6 Uhr. Am nationalen Flughafen wartete eine sehr moderne zweimotorige Propellermaschine. Zwei Piloten, eine Stewardess. Ich war ihr einziger Passagier. Während des Fluges wurde mir ein kleiner Imbiss sowie eine Flasche 24 Jahre alter Whisky mit Eis und Cola serviert. Ich hatte das nicht geordert. Man war hier offenbar gut über mich informiert. Nach etwa einer Stunde landeten wir im Irgendwo auf dem privaten Rollfeld einer großen Hacienda. Alberto begrüßte mich und erklärte, wie es weitergehen sollte. »Die Maschine wird aufgetankt, dann werden wir in ein Gebiet fliegen, wo du dir die Herstellung von Kokain ansehen kannst.« Genaue Ortsangaben machte er nicht, nur dass das Ziel nicht mehr in Kolumbien liege. Wir flogen zunächst über einige Bergketten und dann nur noch über den Amazonas. Stunde um Stunde über einen grünen Ozean, was Alberto dazu nutzte, mir das Einmaleins der Kokainproduktion zu erklären. Es beginnt bei den Campesinos, den Bauern, die Koka anbauen, um zu überleben. Die Blätter werden von ihnen an die Labors übergeben. Der Ankauf der Koka-Blätter sowie ihre Umwandlung in Kokain kosten rund 600 Dollar pro Kilo. Wenn das Kokain versandfertig ist, beauftragt man eine Gruppe, die sich auf den Transport spezialisiert hat. Für 500 Dollar pro Kilo bringt sie die Ware quer durch Kolumbien, ein Land, das doppelt so groß wie Deutschland ist und zur Hälfte aus unwegsamen Dschungel besteht, an die Küste. Von den Seehäfen geht das Kokain per Schiff in alle Länder der Erde. Das kostet, je nach Schwierigkeitsgrad, von 500 bis 5000 Dollar pro Kilo. Eine andere Gruppe in Kolumbien versichert Transporte. Kommt es zu Beschlagnahmungen durch die Polizei, wird die Ware von ihr ersetzt. Allerdings schlägt die Versicherungsprämie mit $1,000 pro Kilo zu Buche. Und natürlich müssen auch die Guerillas bezahlt werden, die innerhalb Kolumbiens Geleitschutz geben, sowie die Guerillas in den Nachbarstaaten, die die Labors bewachen. Aber das würde ich ja gleich sehen. Als der Flieger zu einem Tiefflug ansetzte und wir den Baumkronen gefährlich nahe gekommen waren, erklärte Alberto, dass wir das Radar unterfliegen müssten und im Begriff seien, den kolumbianischen Luftraum zu verlassen. Ein Berg ragte aus dem Wald heraus, sein Gipfel lag in den Wolken. Pico de Neblina, sagte Alberto. Wir sind in Brasilien. Nach der Landung auf einem Dschungelflughafen brachte uns ein Jeep zunächst über Wege und dann nur noch über Lehmpisten zu einem Haus, das in einem Stück gerodeten Urwald stand. Rinder grasten in der Nähe. Wir setzten uns auf die Terrasse und ich trank Unmengen Limonade mit Zucker, denn mir war, als hätte ich eine Sauna betreten. Außer dem Hausherrn war noch ein etwa 50-jähriger Mann auf der Veranda zugegen, der für mich wie das Fleisch gewordene Abenteuer aussah. Alberto stellte ihn mir als den Buschpiloten vor. Er werde mich mit seiner Cessna nun zu einem Labor bringen und mir dort alles zeigen. Die Cessna folgte dem Lauf des Flusses, der nicht mehr als 5 Meter unter uns lag. Dann zog sie wieder an, um über den Wald zu fliegen und setzte schließlich unvermittelt zu einer Landung an, die man woanders Sturzflug genannt hätte. Das Fahrgestell knallte auf eine Dschungelpiste und wir rollten aus, wo es eigentlich nichts auszurollen gab. 5 Meter vor dem Unterholz kamen wir zum Stehen. Schmutzige Männer mit Schnellfeuergewehren empfingen uns. »Amigos«, sagte der Buschpilot. Irgendwo im Dreiländereck von Kolumbien, Venezuela und Brasilien nahm ich Platz auf einem Speedkanu, um etwa 40 Minuten auf einem kleinen, krokodilverseuchten Fluss zu fahren. Ein zweites Boot mit Guerillas folgte uns. Was ich rechts und links am Ufer sah, kam mir vor wie die Gebärmutter der Welt. Alles dampfte, alles atmete, alles blühte und verweste zugleich, und das Wasser schimmerte in modrigen Farben. Nach der Bootsfahrt ging es nochmal zu Fuß 200 Meter in den Dschungel hinein. Dann hatten wir das Labor erreicht. Labor? Es waren ein paar Unterstände mit Zeltplanen und Hängematten. Selbst die Becken, in denen man das Kokain produziert, bestanden aus simplen Plastikplanen. Man hatte sie wie ein umgedrehtes Zelt an Holzpflöcken aufgespannt. Immer wenn ich später davon hörte oder las, dass wieder ein Kokainlabor von Regierungstruppen ausgehoben worden sei, wusste ich, was das de facto zu bedeuten hatte. Beschlagnahmung von Zeltplanen und Kochtöpfen. Die Kokablätter werden verbrannt. Das Kartell verbucht den Verlust einer Summe, die ein einzelner Mann auch im Puff verlieren kann. Nun wurde mir die Herstellung des Kokains erklärt. Die Kokablätter kommen in die Becken. Man schüttet Treibstoff drauf und das wird so lange gestampft und umgerührt, bis die Alkaloide aus den Blättern geschwemmt sind. Nachdem die Blätter rausgefischt wurden, bleibt eine stinkende schwarzbraune Brühe zurück. Der Chemiker, hier Koch genannt, lässt jetzt Chemikalien einrühren, bis die Brühe kristallisiert. In die Plane wird ein Loch geschnitten, der Rest der Suppe läuft ab. Und was wir haben, ist Base. Durch die Beigabe von Aceton wird das Endprodukt daraus. Etwa 30 Männer produzieren auf diese Weise pro Woche 1 Tonne Kokain. Wir blieben etwa 2 Stunden bei den Coca-Köchen, fuhren dann mit dem Boot zurück zur Cessna, mit ihr zurück zu Alberto. Der Jeep brachte uns zu dem kleinen Flughafen, der Privatjet war aufgetankt. Ziel Bogota. Während des Fluges kam Alberto zu seinem eigentlichen Anliegen. Er mache ständig Transporte und das in die ganze Welt, wobei das Transportieren und Einführen in ein Land eigentlich nicht das Problem darstelle. Probleme begannen erst bei dem Personal, das das Koks dort verkauft. Da würde oft betrogen. Schwierig seien auch die Rücktransporte der Gelder, denn dafür könne er nicht einfach einen Kolumbianer losschicken. Seine Nation habe bei jedem Zoll weltweit den schlechtesten Ruf. Deshalb kauften sie in England alles an Kunst und Gemälden auf, was sie kriegen könnten, brächten es in die USA und verkauften es weiter. Mit Verlust zwar, aber gewaschen. Doch das allein reiche nicht aus. Sein Angebot? Ich transportierte für ihn Bargeld und bekäme 10% von jeder Summe, die ich ihm nach Kolumbien brächte. Außerdem könne ich mich mit eigenem Kokain seinen Transporten anschließen. Er würde mir dafür in Kolumbien günstige Einkäufe ermöglichen. Sie wollten neue Transportwege ausprobieren und suchten einen Partner, der ihnen in Polen half. Sie liefern die Ware bis Danzig, dort sollten sie deutschsprachige Europäer übernehmen. Er habe gehört, dass in Polen viel Deutsch gesprochen würde. Sollte ich bei diesem Geschäft einsteigen wollen, könnte ich jede Menge, die ich finanzieren kann, über seinen Transport mitlaufen lassen. Natürlich verlangte Alberto Sicherheitsleistungen, aber unterm Strich kamen Gewinne heraus, die mich schwindelig machten. Es ging um 2 Tonnen. Mein Anteil 250 Kilo. Mein Gewinn 15 Millionen. Unter mir lag der Amazonas und über mir ein Universum von Möglichkeiten.